Bremen 2 Gesprächszeit.
Heute mit Birgit Kolkmann, herzlich willkommen. Franz Bieberkopp, der Antiheld von Alfred Döblin aus dem Berlin der 20er Jahre vor 100 Jahren, er taucht wieder auf. Schwarz, ein Gestrandeter aus Westafrika und ist das Zentrum der Neuverfilmung von Berlin Alexanderplatz, die Geschichte in die Neuzeit versetzt, im Wettbewerb der Berlinale im Februar vorgestellt, dann in der Corona-Warteschleife und heute kommt der Film endlich in die Kinos. Der Regisseur ist hier in der Gesprächszeit. Willkommen, Burhan Kobani.
Danke, dass Sie mich eingeladen haben. Danke, dass ich hier sein darf.
Wir freuen uns. Es war eine schwere Geburt Ihres Filmbabys, nachdem es schon ganz fertig war. Haben Sie dem Kinostart jetzt sehr entgegengefiebert?
Das auf jeden Fall. Aber ich war auch irgendwie auf eine ganz komische Art und Weise froh, dass ich nicht von der Berlinale direkt auf die Kinotour musste. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich war nach fast 7 Jahren Arbeit an dem Film und dann den Monaten vor der Berlinale und der Vorbereitung für die Berlinale und den Kinostart so ausgelaugt, dass ich ganz ehrlich gesagt ein bisschen froh war, dass die Welt kurz angehalten hat. Und jetzt kann sie aber auch weitergehen.
Sie haben jetzt schon etwas Abstand bekommen. Haben Sie den Film eigentlich seit der Berlinale nochmal selbst angeschaut?
Das habe ich nicht gemacht. Ich komme gerade aus Zürich und dort hatten wir den Schweizer Kinostart. Und ich habe mich am Anfang und am Ende kurz reingeschmuggelt, aber ich traue mich noch nicht. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen, bevor ich ihn mir nochmal in voller Gänze anschauen kann.
Wie oft haben Sie den eigentlich schon ganz gesehen?
Ich würde sagen, dass ich den Film jetzt mindestens 20 Mal ganz gesehen habe, was bei 3 Stunden und früher war er auch mal länger, also in früheren Schnittfassungen, da war er auch schon mal 4 Stunden 45 lang. Also ich glaube, 20 Mal ist eher konservativ. Ich würde eher mal sagen, Richtung 30 Mal habe ich ihn gesehen.
Der Corona-Lockdown hat Sie also jetzt ein bisschen rausgenommen und Ihnen auch eine Atempause verschafft. Ist das auch die Startphase schon für neue Projekte und Ideen?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, so die ersten 1-2 Wochen im Lockdown, da war ich wie paralysiert, da habe ich überhaupt nichts auf die Reihe bekommen. Also ich habe irgendwie da gesessen und war, wahrscheinlich ging es vielen, vielen Menschen so, überhaupt nicht in der Lage, so richtig zu fassen, was um uns herum passiert. Und dass wir zu Hause sitzen, aus dem Fenster schauen und die Nachbarn uns irgendwie entgegengucken. Und dann so peu à peu, nach 2 Wochen, nach 3 Wochen habe ich wieder angefangen zu arbeiten. Und für mich als jemand, der auch schreibt, ist ein Lockdown tatsächlich, naja, es ist jetzt nichts komplett Außergewöhnliches in meiner Arbeitsweise. Es ist nur irgendwie seltsam, dass die Stadt auf einmal so ruhig geworden war.
Jetzt ist sie wieder aufgewacht.
Sie ist aufgewacht und auch ich habe wieder angefangen zu schreiben. Ich habe auch die Möglichkeit genutzt, jetzt einfach viel zu lesen und in mich zu gehen. Und ich hatte das auf der Berlinale schon angekündigt. Ich will jetzt eine Trilogie machen, die ein bisschen von Kieślowski und seiner Drei-Farben-Trilogie inspiriert ist. Also ich mache 3 Farben. Deutschland, Schwarz, Rot, Gold, Einigkeit, Recht und Freiheit.
Darüber sprechen wir noch hier in der Gesprächszeit in Bremen 2. Danke, dass Sie gekommen sind, Burhan Kobani. Es ist die 3. Verfilmung des großen Romans von Alfred Döblin, die erste 1931, dann 1980 die Serie im Fernsehen von Rainer Werner Fassbinder. Jetzt der Film in die Gegenwart übersetzt. Was hat Sie am Buch Burhan Kobani, das ja fast ein Filmskript ist, so sehr gepackt?
Ich habe das Buch sehr früh gelesen, also früh, sagen wir, ich war sehr jung, als ich es gelesen habe zum ersten Mal. Und es hat sich auf eine Art in mein Unterbewusstsein reingebrannt, dass ich es dann in den folgenden Jahren immer wieder aufgenommen habe und mich immer wieder damit auseinandergesetzt habe. Und was Döblin macht, ist für mich eigentlich kein Filmskript. Das Buch galt ja auch auf eine Art und Weise immer als unverfilmbar. So, Döblin ist mit seinem Drehbuch in den 30er Jahren daran gescheitert oder wurde ziemlich verrissen von den Zeitungen damals. Und obwohl die Fassbinder-Fassung, also die Serie in 14 Teilen, heute so als Kult gilt, wurde sie ja damals, als sie im Fernsehen lief, auch völlig verrissen. Für mich war es tatsächlich sehr schwer, dieses Buch, was mir so wichtig war, in seiner Masse und in seiner Tiefe und in seiner Fantasie und Erzählfreude dann runter zu reduzieren auf einen Film, der eben abendfüllend ist und nicht über 14 Folgen geht wie bei Fassbinder. Und wir haben dann auch fast 3 Jahre an dem Drehbuch gearbeitet, um eine Form zu finden, in der wir es erzählen können.
Sagen Sie noch was zum Wir und wie haben Sie gearbeitet?
Also ich arbeite als Autor immer mit einem Co-Autor zusammen. Das ist in diesem Fall Martin Binke gewesen. Und wir kennen uns seit der Filmhochschule und haben auch unseren letzten Film, Wir sind jung, wir sind stark, zusammen gemacht und auch andere Arbeiten, sowohl fürs Theater, aber jetzt auch für neue Filme. Da treffen wir uns immer und besprechen neue Stoffe, finden sie und fangen dann an zu arbeiten. Das fing an mit einer Idee. Ich komme mit einer Idee zu Martin und sage, hier, ich habe mal auf ein, zwei Seiten runtergeschrieben, was ich mir vorstelle und wie so eine Geschichte laufen könnte. Und dann spielen wir so ein bisschen Ping-Pong. Ich schreibe was, er schreibt was, wir schicken das uns gegenseitig zu. Und dann treffen wir uns, diskutieren darüber. Das machen wir dann so über 1, 2, 3, 4 Jahre. Und wir sind immer sehr gründlich, weil wir glauben, dass man A, erstmal eine große Rechercheleistung bringen muss. Wir müssen wissen, worüber wir schreiben, in welchem Kontext sich die Geschichte und die Figuren bewegen. Vielleicht liegt es daran, dass ich einfach Skrupel habe, mich vor meine Schauspieler zu begeben, ihnen irgendwas zu sagen, wenn ich nicht ganz genau weiß, wo wir sind und wenn ich meine Hausaufgaben nicht gemacht habe. Und Martin Binke geht es genauso, dass wir unsere Drehbücher immer aus den Figuren heraus entwickeln. Aber die Figuren brauchen Fleisch und Blut und eine Seele. Und das kommt meistens aus der Recherche.
Die Recherche, die fand, glaube ich, bei Ihnen vor der Haustür statt, ne? In der Hasenheide in Berlin-Kreuzberg. Da wohnen Sie seit 2010, als Ihr erster Film, Ihr Abschlussfilm rauskam, auch auf der Berlinale war. Wie haben Sie einfach mal diese Welt genommen und verwoben mit Berlin-Alexanderplatz?
Ich wohne in der Nähe des Volksparks Hasenheide und das ist ein sehr bürgerlicher Park. Da gibt es ein Freilichtkino, da gibt es einen Streichelzoo und Spielplätze und einen Minigolfplatz. Und da gibt es eben aber auch eine Community von vor allem schwarzen Männern, die mit Drogen handeln. Und ich habe es von draußen betrachtet, also im Vorbeigehen, im Vorbeijoggen, wenn man da irgendwie durch den Park durchgelaufen ist. Und fand das ganz furchtbar, dass für die meisten Menschen ein ganz seltsames Ist-Gleichzeichen entsteht. Also schwarz ist gleich Drogendealer, schwarz ist gleich kriminell. Und ich hatte halt das Bedürfnis, diesen Männern auf irgendeine Art und Weise ein Gesicht zu geben, eine Stimme zu geben, irgendwie eine Möglichkeit, dass sie nicht nur das Stigma sind, dass wir irgendwie auf sie projizieren, sondern tatsächlich auch die Menschen, die sie sind. Und für mich haben sich so zwei Folien aufeinander gelegt. Da haben wir diesen Franz Bieberkopf, der in den 20er, 30ern lebt, der traumatisiert aus dem Weltkrieg kommt, der ein Kleinkrimineller ist, sich in so einem Paralleluniversum in Berlin bewegt, aber trotzdem unsichtbar ist für die Berliner, der Teil der Gesellschaft ist, aber nicht wirklich mit angenommen wird. Und so geht es diesen Männern, die heute im Jahr 2020 dort mit Drogendealen auch.
Die kämpfen ja um ganz existenzielle Lebensfragen, also ein gutes, anständiges Leben zu führen. Das wird ja auch immer wieder im Text, kommt das immer wieder vor. Franz Bieberkopf scheitert, er verliert alles. Geht es ihm wie allen, im Prinzip wie uns allen? Wir wollen gut sein und kriegen es nicht immer hin.
Ja, also mein Franz, genau wie der Franz Bieberkopf aus dem Roman, die fangen beide ihre Geschichte in Berlin an mit einer ganz, ganz großen Sünde. Und sie haben was ganz, ganz Schlimmes getan und versuchen das auf eine Art und Weise abzuarbeiten. Auf eine Art und Weise versuchen sie sogar jemanden zu finden, der sie dafür bestraft. Das Abarbeiten ist dann immer unter der Überschrift, ich will gut sein, ich will besser sein, ein besserer Mensch werden. Ich will mir mein Recht in dieser Gesellschaft und in der Mitte der Gesellschaft verdienen. Und auf der anderen Seite suchen sich beide Figuren, die Romanfigur und die Filmfigur, einen Menschen in Reinhold. Das ist der Antagonist der Geschichte, sowohl im Roman als auch im Film.
Der am Schluss sagt, ich bin doch der Reinhold, nicht der Unhold.
Genau.
Da spielen sie mit diesen beiden Antagonismen. Mhm.
Und dieser Reinhold, der aber auch ein Unhold ist, der ist eben auch jemand, der die Figur bestraft. Also das fängt an mit einem Verrat, das fängt an mit körperlicher Gewalt und endet dann in der Zerstörung der Existenz von Franz Bieberkopf. Und erst an dem Punkt, erst als er alles verloren hat, kann Franz für sich sagen, okay, stopp, es reicht. Ich bin genug bestraft worden, ich kann mir jetzt auch selbst verzeihen und jetzt habe ich meinen Platz hier auch verdient und jetzt darf ich auch bleiben.
Scheitert denn Bieberkopf und auch scheitert der Ganove Reinhold nun an sich selbst oder an den Verhältnissen oder an beidem?
Ich glaube, dass es am einen mit dem anderen zusammenhängt. Reinhold ist bei mir im Film eine Figur, die von Geflüchtetenheim zu Geflüchtetenheim geht und die Leute mit dem Versprechen von Geld und von einem Auto und von einem Flachbildschirmfernseher und einer Wohnung dazu rekrutiert, für ihn im Park zu dealen. Und dieses Versprechen ist so, finde ich, so das falsche Versprechen der Mitte der Gesellschaft. Also wenn du all diese materiellen Werte hast, dann bist du auch ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft.
Das klingt ein bisschen nach so einem teuflischen Pakt. Ne?
Das wird einer im Laufe des Films tatsächlich, aber das ist jetzt erstmal, sagen wir, ein sehr materialistischer Rangang an eine Idee von einer Heimat.
Erfahren wir in diesem Film also auch emotional über diese 3 Stunden, dass Gut und Böse für uns alle nur zusammengeht?
Ich weiß nicht, ob ich den Film tatsächlich so metaphysisch gestaltet habe. Das ist natürlich am Ende den Zuschauern überlassen, das zu finden. Wir haben versucht, eine Form zu erfinden, in der Zuschauer auch gerne ein bisschen rummeandern und für sich Entscheidungen treffen können, wie sie die Geschichte lesen wollen. Ich kann nur von meiner eigenen Warte heraus sagen, natürlich haben wir beides in uns. Natürlich sind wir sowohl gut als auch schlecht. Natürlich könnte man sagen, dass eine Mephisto-Figur wie der Reinhold in meinem Film gespielt von Albrecht Schuch, dass das nur eine Facette des Menschen ist, genauso wie dann der Gegencharakter dazu, gespielt von Jella Haase, die Mieze, die später die Geliebte von Franz Bieberkopf wird, dass sie eben all das Gute in uns repräsentiert und dass erst, wenn diese beiden Dinge sich in der Persönlichkeit auflösen, man selbst eins werden kann. Das ist jetzt aber, sagen wir mal, ich glaube, 3 Schritte weiter gedacht, weil wir als Filmemacher erstmal nicht die Synthese, sondern einfach eine Hypothese aufgestellt haben. Da ist ein Mann, der kommt hier an, er hat ganz schlimme Dinge getan und sucht nach Vergebung, aber sucht eigentlich nach einer Heimat. Er bekommt das Angebot von der einen Seite Geld und Erfolg und Status und von der anderen Seite, und das ist dann die Figur Mieze, die später im Film auftaucht, bekommt er ein ganz anderes Angebot und das ist gesehen zu werden, angenommen zu werden und Vergebung zu erhalten.
Und geliebt zu werden.
Und geliebt zu werden. Und durch diese Liebe dann die Möglichkeit zu haben, tatsächlich anzukommen. Und man spricht im Film immer vom Want und vom Need. Also die Figur will etwas, aber das ist nur so ein oberflächliches Wollen. Und daran arbeitet sie sich im Film ab. Erst wenn die Figur verstanden hat, dass sie eigentlich ein Need hat, also etwas braucht, dann kann sie zu sich kommen. Und wie gesagt, das Want, das repräsentiert Reinhold, das Oberflächliche, das Äußerliche und das Need, das ist Mieze, das ist die Liebe und die Heimat und die Ankunft.
Franz Bieberkopf in Berlin, Alexanderplatz. Der Regisseur Burhan Kobani ist in der Gesprächszeit in Bremen 2. Gleich mehr nach der nächsten Musik. Der Filmregisseur Burhan Kobani ist heute in der Gesprächszeit bei Bremen 2. Herr Kobani, Ihr Franz Bieberkopf sagt im Film, ich bin der deutsche Traum, ein self-made man, gestrandet an den Küsten Europas, dann in der Mitte Berlins gelandet. Er versucht, in der Mitte der Gesellschaft anzukommen, wie Sie es eben schon beschrieben haben. Arbeit, Wohnung, Auto, Frau, alles deutsch. Ich bin Deutschland, das schreit er. Kann es sein, dass vielen Zuwanderern heute Deutschland mehr wert ist als denen, die Deutschland gegen Zuwanderer abschotten wollen?
Ich finde es ganz, ganz schwierig zu sagen. Ich kann natürlich die Menschen anschauen und ihre Parteiprogramme und ihre Ideen, wenn sie sagen, dass Leute wie ich, also mit meinem Phänotyp, in meiner Herkunft, also ich bin Afghan, ich sehe definitiv nicht biodeutsch aus, dass wir hier nicht hingehören und dass wir auch gerne wieder nach Hause gehen dürfen. Das sei so, das ist ihre Meinung. Und das, was mein Franz Bieberkopf für mich dann auch sagt, ist, aber ich bin jetzt hier und ich bin inzwischen ein Teil dieser Gesellschaft. Ich bin zwar kein Biodeutscher, aber Björn Höcke unterstreicht immer biodeutschen Steuerzahler. Ich zahle meine Steuern. Ich bleibe jetzt erstmal so. Und das ist meine Antwort auf die Sicht derer. Und meine eigene Sicht ist, dass ich mir keinen anderen Ort vorstellen kann und mich an keinem anderen Ort so wohlfühle wie hier. Und dass mit Sicherheit nicht alles richtig läuft in Deutschland, dass ich aber in dieser Sprache aufgegangen bin, die zu meiner Arbeit geworden ist und in diesem Land mich sicher und wohlfühle, hier geboren bin und wahrscheinlich auch hier sterben werde.
Und auch sterben will?
Ja, ich muss nicht in deutscher Erde beerdigt werden, das ist nicht das Ding. Wenn ich versuche, eine Einteilung irgendwie herzustellen, dann bin ich irgendwo wahrscheinlich erst Europäer und dann Deutscher. Dann bin ich das Kind von afghanischen Eltern, dann bin ich wahrscheinlich Autor, dann Regisseur. Und keine Ahnung, und dann Beatles-Fan und Katzenliebhaber, ich weiß es nicht genau. Mhm. Nur das Ding ist, dass einer meiner Figuren im Film sagt, das ist eine schwarze Frau, Eva, eine Clubbesitzerin, die sagt, ich sehe die Welt durch eure Augen, ich sehe sie durch weiße Augen. Meine Stimme klingt weiß, meine Gedanken sind weiß und trotzdem werde ich nie komplett weiß sein, weil ihr mich als nicht weiße anschaut. Selbst wenn alle Menschen blind wären, sagt sie, wüsste ich immer noch, dass ich nicht weiß bin. Und das ist ein Gefühl, was ich auch mit mir rumtrage und was ich Annabel Mandeng, der Schauspielerin, in den Mund gelegt habe. was uns aber auch beide als Migranten hier in Deutschland irgendwie total verbunden hat, dass wir, obwohl wir es doch geschafft haben, ein Teil dieser Gesellschaft zu werden, dass wir nie komplett angenommen worden sind. Und ich hoffe, dass sich das jetzt, da es sich ja schon geändert hat, immer mehr ändern wird, dass dieses Selbstverständnis, dass wir in einer Einwanderergesellschaft leben, dass das etwas ist, was sich mehr und mehr verfestigen wird, auch in den Köpfen, in den Herzen der Menschen.
Sie sagen, es hat sich so viel verändert. Wir sind eine Einwanderungsgesellschaft faktisch. Es gibt unglaubliche Toleranz und breite Szenen, in denen völlig unbehelligt gelebt werden kann. Auf der anderen Seite wächst natürlich der Bereich des Rassismus, der Ressentiments, der Gefährdung. Und wir sprechen ja gerade darüber, wie ist es um das Immunsystem unserer Demokratie bestellt? Rechtsradikalismus gefährlich wie nie mit Mordanschlägen, Hanau, Halle, der Mord an Walter Lübcke. Das sind zwei Bewegungen, die einen doch sehr unsicher werden lassen. Wie ist es um Ihre Sicherheit bestellt, um unsere alle?
Also ich meine, die Tatsache, dass Politiker, Journalisten, Menschen im öffentlichen Raum Angst haben müssen davor, was sie sagen, weil es passieren könnte, dass sie irgendwie auf offener Straße angegriffen oder sogar erschossen werden, Das ist ein absolutes Unding. Das ist eine absolute Katastrophe. Und das ist definitiv auch ein Versagen des Rechtsstaates. So. Und auf der anderen Seite gibt es eine Zivilgesellschaft. Und ich habe das Gefühl, dass neben diesen harten Ausschlägen der Rechten die Zivilgesellschaft, die sich um Toleranz, um Pluralismus, um demokratische Werte bemüht, dass die auf den Hinterbeinen ist, dass sie sehr, sehr präsent ist und dass sie auch ihre Stimme irgendwie laut klingen lässt und dass sie auch verlangt, dass sie nicht irgendwie nur zuguckt, wie ein Teil der Gesellschaft sich radikalisiert, sondern auch sehr stark dagegen arbeitet. Ich will jetzt nicht irgendwie naiv, optimistisch daherkommen. Ich glaube aber, dass wenn wir heute im Jahr 2020 wieder in den 20er Jahren eines Jahrhunderts sind, wie zum Beispiel 1920, dann leben wir aber in einer viel stärker gefestigten Demokratie und in einer viel demokratischeren Zivilgesellschaft, die viel wehrhafter ist gegen rechte Einflüsse. Und wenn ich für den öffentlich-rechtlichen Sendebetrieb einen Film machen kann, wie Berlin-Alexanderplatz, dann ist Teil meiner Aufgabe ja auch, antifaschistisch Widerstand zu leisten mit meiner Arbeit und Geschichten zu erzählen, die etwas über unser Land und über unsere Demokratie erzählen.
Ich finde Ihren Film, so ging es mir jedenfalls, sehr wuchtig und er schlägt einem mindestens auf die Schulter, wenn nicht sogar vor den Kopf und sagt, aufgewacht. Ich stamme ja aus einer Generation, ich bin 20 Jahre älter als Sie, sind 1980 geboren und ich habe keinen Migrationshintergrund und ich habe diese wunderbare Nachkriegswelt im Frieden zu leben, in einem Wohlstand zu leben, genießen können, ausgebildet worden, meinen Beruf ausüben können und ich stelle jetzt fest, nun ist es an der Zeit, aufzustehen und dieses auch zu verteidigen. Ihre Generation macht das in einer anderen Form. Wie ist es mit den Jüngeren? Haben Sie das Gefühl, dass sich breit, Sie sprachen das eben an mit der Zivilgesellschaft, dass sie auf den Hinterbeinen steht, dass sich die Notwendigkeit, da etwas zu tun, mehr durchsetzt als Erkenntnis?
Ich will meiner eigenen Generation gar nicht so sehr in den Rücken fallen, aber ich glaube, dass das die Jungs und Mädels, die mit mir in meinem Jahrgang geboren und groß geworden sind, dass wir ein extrem unpolitischer Jahrgang waren. Also wir sind irgendwo schon so mit dem Ausfransen des Kalten Krieges irgendwie aufgewachsen. Der nukleare Holocaust war das, was man so ein bisschen am Rande mitbekommen hat. Aber so, es gab Tschernobyl natürlich, aber das war kein politisches Unglück. Das war zu dem Zeitpunkt ja eher ein Unglück, was irgendwo die Technik in Frage gestellt hat. Und der Clash of Civilizations, der sogenannte, und der Anschlag vom 11. September 2001, das war noch weit weg. Und irgendwie waren wir zwischen 16 und 18 und dann von 18 bis 25, wir waren gar nicht so politisch. Und ich habe das Gefühl, dass die Generation, die jetzt in dem Alter ist, zwischen 16 und 25, die auf eine ganz andere Art und Weise verbunden sind miteinander, also die viel mehr, also nicht nur Digital Natives sind, sondern eigentlich Global Natives sind, also die zum ersten Mal, die erste Generation, die mit einem globalen Selbstverständnis aufgewachsen ist, dass die auf eine ganz andere Art politisch sind. Also ich war vor ein paar Wochen mit 15.000 anderen Menschen auf dem Alexanderplatz in Berlin und wir haben gegen Rassismus und gegen Polizeigewalt und gegen diese Staatswillkür protestiert. Und das war unglaublich, dass es vor allem eine junge Bewegung war. Und natürlich kann das auch sein, dass es jetzt nur ein Trend ist. Und ich verstehe Instagram und Facebook nicht gut genug, um zu wissen, ob das jetzt eine Sache ist, die in 2 Wochen wieder vorbei ist oder in 3. Oder ob das etwas ist, wo junge Menschen gemerkt haben, dass, wenn sie sich zusammenschließen, wenn sie sich organisieren und wenn sie auf die Straße gehen, wirklich was verändern können. Denn sie haben wirklich was verändert. Und insofern bin ich total optimistisch und halte diese Generation oder gebe ihr also den Vertrauensvorschuss, dass sie das Potenzial haben, eine extrem politische Generation zu werden.
Ein optimistischer Ausblick, so wie übrigens auch ihr Film endet. Kein Happy End, aber ein optimistischer Ausblick. Es geht irgendwie weiter. Natürlich auch die Gesprächszeit mit Burhan Kobani gleich hier in Bremen 2. Der Filmregisseur Burhan Kobani ist in der Gesprächszeit in Bremen 2 heute zu Gast. Herr Kobani, Sie waren schon 2-mal bei der Berlinale im Wettbewerb. 2010 mit Shahada über 3 Muslime, Ihr Abschlussfilm von der Filmakademie Ludwigsburg. Jetzt 2020 mit Berlin Alexanderplatz. 5 Lolas haben Sie und Ihr Team beim Deutschen Filmpreis dafür bekommen. Es ist, ich habe das eben schon gesagt, eine großartige Produktion, ein wuchtiger Film, wie ich persönlich finde, und ganz tolle Schauspieler. Sind die wirklich das Zentrum?
Ich glaube, Schauspieler sind beim Film immer das Zentrum. Also ich kann ein noch so gutes Drehbuch schreiben und ich kann noch so ein tolles Team haben, wenn ich nicht die Menschen finde, mit denen ich das umsetzen kann und die den Figuren Leben verleihen und Leidenschaft und die den Mut haben, ihre Seele vor die Kamera zu werfen, dann kann ich einpacken.
Albrecht Schuch als Reinhold, / Unhold, ist besonders beeindruckend. Er hat ja auch eine Lola bekommen für die beste Nebenrolle, männliche Nebenrolle.
Und gleichzeitig auch für die beste Hauptrolle, für Systemsprenger.
Für Systemsprenger ja auch noch, genau. Wie hat er sich in diese Rolle reingefunden? Erinnern Sie sich, als Sie ihn engagiert haben dafür?
Also wir haben sehr, sehr lange diskutiert, vor allem, wie wir einen sicheren Raum aufbauen können für ihn, weil er wusste, dass es eine gefährliche Rolle ist, also dass die Rolle, die Figur eine gefährliche Figur ist, eine, die ein Schauspieler auch gern mal übernehmen kann, so dass der Schauspieler die Figur nicht mehr abwerfen kann. Und wir brauchten eine Art Sicherung, um ihn nach Drehschluss wieder rauszuholen aus der Figur. Und im Roman ist Reinhold, das ist ein Neurotiker, hat Gelbsucht, ist sexsüchtig, stottert und ist ein absoluter Sadist. Und wir haben einige Teile von dieser Persönlichkeit behalten, aber es war ganz, ganz schnell klar, stottern ist etwas, was wir im Film nicht machen können oder wir könnten es machen, aber es fühlt sich immer künstlich an und uns nimmt uns unglaublich viel Erzählzeit weg. Und wie können wir also diese innere Verzerrung nach außen bringen? Und was Albrecht dann für sich erfunden hat, war eine Körperhaltung. Also der steht dann oft wie Richard III., wie so ein Buckliger, also mit eingefaltetem Körper vor der Kamera. Und wir haben gemerkt, das ist es. So kriegen wir dich in die Rolle rein und wieder raus. Und haben immer so eine Art Rücksicherung, dass du nicht aus Versehen im Alltag in diese Rolle zurückfällst und dass du sie abschütteln kannst.
Interessant ist aber ziemlich zum Schluss, als er mit Mieze den Ausflug macht und ihr zeigt, wo der Franz herkommt, ein Flüchtlingsheim. Und das ist kurz bevor er dann den Mord an Mieze verübt. Da geht er ganz gerade und locker.
Ja, also wir haben uns die Figur in 3 Teile unterteilt, beziehungsweise die Haltung der Figur, Phase 1, 2 und 3. Und das war auch etwas, was wir ganz klar immer vor der Szene gesagt haben. Okay, das ist jetzt Phase 1, Haltung 1, da bist du noch sehr, sehr irgendwie in dich verzerrt. Phase 2 ist dann der Moment, nachdem Reinhold an Franz einen Verrat begangen hat. Er glaubt, er hat den Franz umgebracht. Im Roman heißt es dann, dass Reinhold einen neuen Lebenssaft hat, als hätte er irgendwie den Reinhold ausgesaugt. Und da ist er schon ein bisschen aufrechter. Da ist aber trotzdem in der Figur drin. Es ist immer noch nicht die natürliche Haltung von Albrecht. Und auch in der Phase 3, wo wir dann sagen, der Reinhold ist jetzt der Gangsterprinz von Berlin, da ist er zwar auch gerade, aber immer noch, er hat immer noch so eine komische Steifheit und wir haben ihn dann auch fast kostümiert wie so ein Prinzen. Wir haben ihm die Haare oben blondiert, als hätte er so eine Krone aufständig und läuft die ganze Zeit in silbernen Klamotten rum. Ist also trotzdem nicht ganz bei seinem, also Albrecht, der Schauspieler, ist dann nicht ganz bei sich selbst, sondern kann immer noch irgendwie über das Kostüm und über die Art und Weise, wie wir ihn dann irgendwie auch geschminkt haben, immer noch sagen, da ist der Abstand, der Sicherheitsabstand zu der Figur.
Bleiben wir nochmal bei dieser Schlussszene. Jella Haase, die die Mieze spielt, tritt auf in so einem Seidenblouson, der Kraniche und Blumen auf sich trägt. Also ein geradezu märchenhaftes Outfit, aber wie eine Prinzessin. Und sie gehen da in diesen Wald hinein und ich habe gelesen, dass das die Szene war, die sie als erste drehen musste, ausgerechnet den Schluss. Das fand ich wahnsinnig spannend, da hineinzukommen. Wie haben Sie das mit ihr gemacht?
Also was man immer bedenken sollte, ist, dass ein Profi-Schauspieler ist vor allem ein hart arbeitender Mensch, der verschiedene Strategien und Möglichkeiten hat, um zum Beispiel die berühmte Frage zu beantworten, wie können Sie immer so viel Text auswendig lernen, wie machen Sie das? Dafür gibt es Strategien und Techniken, aber auch die Tatsache, dass man auf Mein und Action und Bitte, dass man daraufhin einfach reagieren und in der Rolle sein muss, das muss ich als Regisseur voraussetzen und das muss man als Schauspieler über Jahre einfach trainiert haben. Das funktioniert besser, wenn ich mit dem Schauspielern, wenn wir gemeinsam die Möglichkeiten hatten, uns vorzubereiten, in die Rolle reinzugehen und dann am ersten Drehtag nicht völlig hilflos und nackt dazustehen, sondern schon irgendwo so einen Unterbau zu haben. Kleine Anekdote. Es gibt am Ende des Films eine Szene, die spielt in einem Bordell. Da ist Albrecht dann tatsächlich nackt mit zwei Sexworkern. Das war auch unser erster Drehtag mit ihm. Und das war, da kannten wir uns als Menschen ein bisschen, wir hatten ein paar Proben gehabt, aber es war schon eine Feuertaufe für uns beide, weil ich bin extrem schüchtern und wahrscheinlich auch total verklemmt und jedes Mal, wenn ich irgendwie eine Liebesszene oder eine Sexszene inszenieren muss, dann kann ich davon nicht schlafen und weiß, also bin dann meistens so ein bisschen schüchtern und er war natürlich auch so ein bisschen so, okay, das habt ihr vor am ersten Drehtag, alles klar, ich zieh mich schon mal aus. Und da dann irgendwie genug Vertrauen aufzubauen und dann sofort in der Figur zu sein, das hat viel mit der Vorarbeit zu tun, die wir geleistet haben.
Mhm. Der Hauptdarsteller Velket Bungay ist selber ja kein Flüchtling, aber Migrant. Wie hat er sich in diese Rolle hineingefunden?
Genauso wie jeder andere Schauspieler es auch machen würde. Also ich bin froh, dass Sie das so ansprechen, denn es gab dann während der Berlinale auch immer wieder so Fragen von Journalisten, wo es hieß so, naja, Sie können das wahrscheinlich ganz natürlich spielen. Und Velket meinte so, wie kommen Sie darauf, warum soll ich das jetzt so natürlich können? Ich arbeite. Und das hat er gemacht. Er hat sich in Interviews und in eine Recherche reingestürzt. Er war in der Hasenheide und hat sich mit den Jungs dort unterhalten. Er musste sich das erarbeiten. Die Tatsache, dass er ein Mann mit afrikanischen Wurzeln ist, macht ihn noch nicht zum designierten Schauspieler für eine Flüchtlingsrolle. Es ist sein Talent und seine Arbeit, die ihn dazu designiert. Ne? Und Velket ist in Portugal aufgewachsen und hat in Brasilien gearbeitet, ist jetzt hier in Deutschland und arbeitet hier. Er ist kein Flüchtling, aber er ist ein Nomade. Er ist, finde ich, ein sehr moderner Mensch, weil für ihn der Heimatbegriff tatsächlich, seine Arbeit ist seine Heimat. Und wenn er nach Deutschland kommt, er konnte kein Deutsch bei den Dreharbeiten, dann muss er sich darauf einstellen und muss mit uns arbeiten.
Ihre Eltern kamen mit zwei Koffern nach Deutschland. Sie sind ein Jahr später dann geboren, 1980. Der lange, lange Abspann des großen Filmes, da steht dann drin, Danksagung von Ihnen an Seba Kurbani und Nesim Kurbani, Ihre Familie?
Genau, also Seba ist meine Mama und Nizam ist mein Vater und dann kommt gleich danach wahrscheinlich mein Bruder Farid. Und ja, als Sie vorhin gefragt haben, also wie ist das oder wie ist mein Blick auf dieses Land? Ich habe, glaube ich, so gerade angefangen zu sagen, trotz aller Probleme, und ich möchte den Satz weiterführen, bin ich so dankbar, dass wir es geschafft haben, dass zwei Menschen, die mit Anfang 20 hier ankommen, aus einem Land, das ihnen unter den Füßen weggezogen worden ist, wo plötzlich die Rote Armee einmarschiert ist, wo plötzlich Krieg war, wo plötzlich Verwandte abgeknallt wurden und die völlig geschockt hier standen am Frankfurter Flughafen, die haben es geschafft, innerhalb von einer Generation in die Mittelschicht aufzusteigen. Die haben es geschafft durch harte Arbeit, aber natürlich auch durch die Rampe, die der Staat ihnen hier geliefert hat, zu produktiven Mitgliedern der Gesellschaft zu werden, ihre Kinder auf die Schule und dann auf die Uni zu schicken. Und wir sind beide total, also jetzt schon in der zweiten Generation, Teil dieses Landes. Und das ist unwahrscheinlich.
Ein Lob Deutschlands. Danke, dass Sie hier sind in der Gesprächszeit in Bremen 2. In der Gesprächszeit in Bremen 2 ist heute zu Gast Burhan Kobani, Regisseur, Autor, sagt er selbst. Wir haben gerade gesprochen, Herr Kobani, über Ihre Eltern, wie Sie nach Deutschland gekommen sind, als welches Glück Sie das empfinden, dass Sie hier geblieben sind, Ihre Eltern, und Sie hier aufwachsen konnten und weiterhin hier leben. Leben Ihre Eltern noch und haben Sie jetzt diesen Film schon gesehen?
Ja, meine Eltern leben noch und sie haben ihn beide auf der Berlinale gesehen. Ich glaube, ich habe einen Film gemacht, der bei Menschen mit dem Background meiner Eltern über 60 vielleicht nicht unbedingt das Ding ist, wo sie jetzt freiwillig ins Kino gehen würden. Sie haben den gemocht, weil es mein Film war, aber es war aber schon ein bisschen seltsam, mit den beiden im Kino zu sitzen.
Warum seltsam?
Der Film ist ein Trip. Der Film ist ein absoluter Trip und er nimmt einen mit in eine Welt, die wir so nicht kennen, aber vor allem ist es eine Welt von Gangstern, von Sexworkern. Wir bewegen uns durch die Clublandschaft von Berlin. Wir nehmen mit unseren Hauptfiguren Drogen und leben den Exzess. Und gleichzeitig ist es eine emotional sehr harte Geschichte. Also die Figuren werden immer irgendwo an den Rand des Ertragbaren gedrängt. Und man möchte seinen Eltern natürlich eigentlich was viel Angenehmeres und Lieblicheres irgendwie vorstellen und sagen, guck mal, euer Sohn hat das gemacht, da habt ihr 2 Stunden Spaß gehabt und danke für alles so.
Aber, ein Spaßfilm ist es ganz bestimmt nicht. Sie sprechen von Exzess, Extremen. Wie viel Exzess ist in Ihrem Leben?
Immer weniger, weil ich jetzt so bald 40 werde und merke, dass der Körper nicht mehr so ausdauernd ist, wie er irgendwie vor ein paar Jahren noch war. Ich glaube, in meiner ersten Zeit in Berlin, da habe ich schon viel von dem auch persönlich mitgemacht, was meine Figuren in dem Film machen. Also das Berlin ist auch eine Partystadt. Berlin ist auch eine Einladung dafür, den Exzess zu feiern. Berlin ist deshalb für mich als Filmemacher, als jemand, der im kreativen Bereich arbeitet, extrem gefährlich, weil es so einfach ist, sich abzulenken, während man doch eigentlich konzentriert arbeiten will. Und gleichzeitig passiert in diesen Nächten in den Clubs und in den Bars und auf den Konzerten und in den Festivals so viel. Man kann jederzeit abstürzen, aber wenn man es jetzt wie ich ins Veteranenalter geschafft hat, dann
40, noch nicht 40,
dann kann man auch langsam so verzichten. Man kann auch sagen, okay, gut, ich muss jetzt nicht jede Party mitnehmen und ich muss nicht jede Droge mitnehmen.
Aber die Grenzüberschreitung, das Abstürzen, aber auch das wieder zurückkommen, das gehört ja dazu, das gehört ja zum Leben dazu. Also auch macht ja auch den Film reich und lebendig. Ich habe mich immer gefragt, um eine solch gigantische Produktion stemmen zu können, erst 10 Jahre nach Abschluss des Studiums, sind eigentlich ja noch am Anfang. Ja. Dazu muss sehr, sehr viel Disziplin gehören und sehr viel systematisches Denken. Sonst kriegt man das doch gar nicht gebacken, oder?
Und beides habe ich nicht. Aber ich habe ein fantastisches Team von Leuten um mich herum versammelt über die Jahre, die genau das haben und die mich und meinen Wahnsinn aushalten und sich davon begeistern lassen und mitnehmen. So ein Film besteht immer, also der steht immer da mit meinem Gesicht und ich muss immer wieder klar machen, da sind mindestens 100 andere Gesichter, die diesen Film erst möglich gemacht haben und in diesem ganzen Getriebe bin ich im Zweifel, sagen wir mal, das unzuverlässigste Rädchen und ich bin so dankbar, dass ich so tolle Menschen gefunden habe, die mit mir diesen Weg gehen und diese Arbeit möglich machen.
Sind Sie ein guter Psychologe?
Mein Bruder ist Therapeut und ich glaube, ich wollte als Jugendlicher auch mal Psychologie studieren. Ich glaube, ich habe ein gewisses Grad an emotionaler Intelligenz, das gerade so ausreicht, dass ich meinen Job gut machen kann. Ich glaube, was ich wirklich gut kann, ist zu casten, also Teammitglieder zu casten, die gut zusammenpassen.
Mhm. Das heißt, Sie haben eine gute Menschenkenntnis.
Ich habe eine gute Menschenkenntnis.
Ja, haben Sie?
Ich versuche gerade irgendwie, ich kann Lob nicht annehmen und ich kann irgendwie auch von mir selbst, es fällt mir gerade sehr schwer, irgendeine Qualität von mir. Ich glaube, ich habe eine gewisse Menschenkenntnis, sagen wir so. Ich habe, glaube ich, ein Gefühl dafür, wie Chemie zwischen Menschen funktioniert. Ich bin natürlich auch schon enttäuscht worden und ich hatte auch schon mal Arschlöcher am Set. Aber nachdem ich diese Erfahrung am Set gemacht habe, war relativ schnell klar für mein Team und mich, die eiserne Regel am Set ist keine Arschlöcher. Das heißt, sobald irgendjemand spürt, dass jemand sich irgendwie wie ein Idiot verhält oder andere irgendwie zu anderen gemein ist oder so, dann fliegt er vom Set. Und da gibt es auch überhaupt keine Diskussion, sondern dann muss der gehen.
Sonst stört er ja dann auch die Emotionen, die sie dann irgendwie rüberbringen wollen. Also was kann Kino, wenn die ganzen Rahmenbedingungen von ihnen so super gehalten werden, dass die Arschlöcher draußen bleiben?
Die Arschlöcher dürfen auf jeden Fall in den Kinosaal. Sie sollen dort vielleicht auch hin, weil was Kino ist, ist erstmal ein Ort, der hermetisch ist. Man setzt sich rein, ich mache die Tür zu, das Handy ist im besten Fall aus und wir werden dann mit in eine Welt genommen. Das zweite, Film und vor allem Film im Kino ist für mich eine Art Empathieraum, eine Empathiemaschine. Man sitzt da drin und wie gesagt, mein Bruder, der Psychologe, der Neuropsychologe, erzählt mir dann, dass wir, wenn wir einen Film anschauen, dass wir gelebte Zeit erleben. Die Erfahrungen und die Emotionen, die wir im Kino haben, die sind echt und das ist dann wirklich gelebte Zeit. Wenn wir dann aus dem Film rauskommen, nachdem wir in die Haut eines anderen Menschen geschlüpft sind, wortwörtlich, dann verändert sich unser Blick, dann verändert sich unsere Sensibilität, dann passiert etwas mit uns. Und ich glaube, das ist das, was ich ganz, ganz fest glaube und warum ich so gern oder warum ich ausschließlich Kino mache. Weil dieses Privileg zu haben, die Menschen in diesen neutralen Empathieraum zu locken, mit ihnen 2 Stunden, in diesem Fall 3 Stunden, ein anderes Leben zu leben, in eine andere Haut zu schlüpfen, rauszukommen und einen neuen Blickwinkel zu haben. Das ist das größte Geschenk, was ich irgendwie in meiner Arbeit mir vorstellen kann. Und vielleicht kommt dann auch das Arschloch in meinen Film und schaut irgendwie durch die Augen und merkt plötzlich, dass er verletzt worden ist und dass ich als Erzähler verletzt worden bin und dass unsere Wunden gar nicht so unterschiedlich sind. Und dass das etwas ist, was uns vereint und nicht entzweit und wir in der echten Welt dann irgendeine Art von Dialog anfangen können.
Darüber. Das klingt eigentlich schon ganz klassisch, Reinigung im Theater, die Katharsis. Macht uns das Kino besser, so wie das Theater uns auch mal besser machen sollte, konnte?
Ich bin ein ganz großer Fan von Aristoteles und ich finde den Gedanken der Katharsis extrem bereichernd für die Art und Weise, wie ich arbeite. Und es ist die Hoffnung, an der ich mich festhalte. Ansonsten müsste ich meinen Job früher oder später an den Nagel hängen. Wenn ich die Welt nicht verbessern kann, wer bin ich dann?
Schwarz-Rot-Gold, haben Sie gesagt, ist das nächste Projekt.
Ja.
Weltverbessererprojekt?
Also ich finde, man kann Deutschland trotz allem, was ich vorhin auch schon gesagt habe, trotz all der Dinge, die für mich persönlich gut gelaufen sind, kann man Deutschland auch nicht ohne seine Probleme denken. Wer das macht, macht sich schuldig. Und wer Deutschland ohne seine Geschichte und den Kontext der Geschichte jetzt denkt, macht sich auch schuldig. Und was ich versuche jetzt mit diesen 3 Filmen, Einigkeit, Recht und Freiheit, also 3 Teile einer Trilogie zu machen, ist aus Deutschland über Menschen, die hier leben, über diese 3 Grundsätze zu reden, die dieses Land mitgestaltet haben, als es gegründet worden ist, also die Bundesrepublik. Und ganz am Anfang steht, unabhängig von diesen 3 Orten steht für mich die Würde des Menschen. Artikel 1 unseres Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar und sie zu schützen und zu verteidigen, ist die Aufgabe aller staatlichen Gewalt, dass das ein Grundton ist, der angeschlagen worden ist und der uns immer und immer und immer wieder zurückholen sollte auf die Ideen, auf denen dieses Land nach dem Holocaust, nach der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges, nach der großen Barbarei für uns eine Möglichkeit war, zurück irgendwie in die menschliche Gemeinschaft zu kommen.
Wir sind sehr gespannt auf diese Trilogie. Bohan Kobani, schönen Dank für den Besuch hier in der Gesprächszeit. Jetzt aber erstmal der Berlin-Alexanderplatz, der Film, der anläuft und in dem man doch unbedingt gehen sollte. Dankeschön, dass Sie hier waren und uns erzählt haben von den Dreharbeiten, von den Schauspielern und von Ihrer Empathie für alle diese Menschen und für den Stoff. Danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Bremen 2, Gesprächszeit.